Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Lena Meyer-Landrut haut ein Selfie gegen ihre Hater raus und wir sprechen drüber. Das tun wir auch über einen Künstler, der nach Kamikaze-Prinzip gearbeitet hat. Werke aus Eigenblut inklusive. Außerdem geht's um Chemnitz, das gerade seine erste Biennale erlebt. Wie kommt die an und kann sie das Bild der Ausschreitung ergänzen oder gar überschreiben? Wenn Sie sich das aktuelle Instagram-Selfie von Eurovision Song Contest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut anschauen, dann sehen Sie dort folgende Worte im Bild. Hässlich, Fotze, du bist eine Schande, fick dich, du dumme Schlampe. Das sind alles Hasskommentare, die sie bekommen hat. Die sind mit Schwarz auf einen Spiegel geschrieben und sie hat sich vor diesen Spiegel gestellt und fotografiert. Über das Spiegel-Selfie von Lena Meyer-Landrut gegen den Hass im Netz habe ich mit Ingrid Brodnich gesprochen, Journalistin aus Österreich, Buchautorin zum Hass im Netz und digitale Botschafterin Österreichs in der EU. Hallo Frau Brodnich.
Guten Tag, hallo.
Was halten Sie denn von Ihrem Selfie?
Ich finde das sehr geschickt. Es ist wichtig, dass Opfer von Hasskommentaren nicht still bleiben. Das Schlimmste ist, wenn sie das in sich hineinfressen. Und sie hat eine besonders intelligente Ebene gewählt. Sie hat diese Beleidigungen, die sie erntet, hingeschrieben, sie hat sie sichtbar gemacht. Aber sie hat nicht die Autoren damit auch noch prominent gemacht. Also sie hat das thematisiert, aber denen, die sowas Grausames schreiben, wenig Platz als Person gegeben. Und das finde ich sehr intelligent.
Das heißt, Bezug zu nehmen auf die Hater ist keine gute Idee?
Kann man auch, aber manche ergötzen sich daran. Manche sehen das schon auch als Ehrung, dass man einerseits ihren Namen vielleicht sogar liest. Also das ist gerade Trolle, die provozieren wollen, die freuen sich darüber, je mehr Aufmerksamkeit sie bekommen. Und generell, ich glaube, in der Debatte geht es oft auch nicht um einzelne Personen, es geht um ein strukturelles Problem, nämlich das strukturelle Problem, dass im Netz ein harter, auch ein frauenfeindlicher Ton herrscht. Und da geht es nicht um 12 oder 17 User, es geht um eine Epidemie dieser schlimmen Tonalität.
Fallen Ihnen denn noch andere Beispiele ein, gerade von Frauen, die sich auf eine selbstbewusste und aus ihrer Sicht gelungene Weise zur Wehr gesetzt haben, so wie Lena Meyer-Landrut?
Ja, natürlich. Also natürlich ist die Politik oft der erste Ort, sicher nicht der einzige, aber ich fand sehr bemerkenswert, die Frau Künast bei Ihnen in Deutschland, die sogar Hassposter, Hasskommentatoren zu Hause besucht hat. Und das war eine beeindruckende Recherche, das war ja damals im Spiegel, weil man gesehen hat, wenn die Frau Künast jemanden zu Hause besucht, waren die Personen alle konsterniert. Es war viel schwieriger, ins Gesicht einer Person so etwas zu sagen. Also das ist ein berühmtes Beispiel. Wir haben auch mittlerweile gute Formate. In den USA hat das begonnen. Es gibt das Format, das prominente Tweets vorlesen, gehässige Tweets. Das ist oft sogar lustig, aber vor allem zeigt es auf, was gerade auch Prominente erleben und dass sich Prominente wehren, dass sie auch Videos machen, Selfies machen. Das ist, glaube ich, eine gute Verteidigungsmöglichkeit.
Wobei man ja, ich meine, die Trolle nie direkt ausblenden kann, ja? Also was Lena Meyer-Landrut da macht, ist ja auch letztendlich, sie zitiert Trolle. Renate Künast besucht Trolle, die schrumpfen dann von monströser Größe auf Normalgröße. Aber sie spielen natürlich immer eine Rolle. Man kann sie ja nicht völlig entkontextualisieren. Die österreichische Regierung, die strebt ja eine Klarnamenpflicht im Netz an. Sie haben sich am Dienstag auf dem Gipfel der Bundesregierung gegen Hass im Netz dagegen ausgesprochen. Warum?
Es war ein Expertentreffen, ein Treffen der Regierung mit Experten und mit Betroffenen. Und da wurden unterschiedliche Ideen eingebracht. Ich zum Beispiel fände es gut, wenn die Justiz mehr Posten bekommt, weil auch teilweise solche Verfahren langsam geführt werden, stecken bleiben. Die Regierung hat aber auch Ideen, denen ich nicht so ganz zustimme, wo ich skeptisch bin. Konkret soll in Österreich die Anonymität im Internet eingeschränkt werden. Und da habe ich große Rückbehalte, weil hier die Gefahr besteht, dass bürgerliche Freiheiten für alle eingeschränkt werden, mit dem Ziel, Einzelne besser zu enttarnen, besser zu erkennen. Aber auch internationale Erfahrungen zeigen, so leicht wird man den Hass im Netz nicht los. Auch wenn es weniger Anonymität gibt, heißt das nicht, dass wir das Problem sofort lösen würden.
Zumal ja auch viele schon unter Klarnamen rumtrollen.
schauen Sie sich die schlimmsten Shitstorms, die schlimmsten Empörungswellen an. Ich mache mir da immer einen Sport daraus. Ich schaue nach, ist das ein authentischer Account oder ist das ein unauthentischer? Und sehr häufig sind das Menschen mit echten Namen. Und dann sehe ich sogar in deren Profil, aha, die arbeitet beim Rewe in Deckendorf. Das Problem ist, sehr viele dieser Hasskommentare schon jetzt werden ja mit echten Namen geschrieben. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn wir die Anonymität bekämpfen, dass das Problem gelöst ist. Leider passiert ja vieles mit echten Namen.
Der Hass wird bleiben und wir werden weiter mit ihm umgehen müssen. Das nehmen wir mit. Danke, Frau Brodnik.
Gerne, danke schön.
Ja, wir haben gesprochen über den Umgang mit Trollen, Hatern, Nervensägen im Netz. Anlass ist das aktuelle Instagram-Selfie von Lena Meyer-Landrut. Schauen Sie da mal drauf. Eine kleine Erzählung aus dem August. Es ist Ende August, als mich das Bild des hässlichen Deutschen eingeholt hat. Ich war da im Barcelona-Urlaub. Vor mir liegt eine katalanische Zeitung. Die verstehe ich zwar überhaupt nicht, aber das Titelbild, das verstehe ich schon. Ich sehe Menschen, die den Hitlergruß zeigen bei den Ausschreitungen in Chemnitz. Und was hängen bleibt, das ist am Ende auch die Frage, ob mich dieses Bild hässlich machen kann in den Augen anderer. Bin ich ein hässlicher Deutscher, weil manche Deutsche so hässlich sind? Sippenhaftung nennt man das dann ja. Und was ist eigentlich mit den Chemnitzerinnen und Chemnitzern? Da sei mit größter Selbstverständlichkeit eine Stadt in Sippenhaftung genommen worden für Szenen, denen schwerlich repräsentativer Charakter für ein großes Gemeinwesen zukäme. Das schreibt Burkhard Müller in der Süddeutschen. Chemnitz-Image hat, das kann man so sagen, schwer gelitten. Und wir fragen im Kompressor jetzt, ob und wie die erste Biennale in Chemnitz diesem Image entgegenwirken kann. Die Biennale steht unter dem Motto »Tage des Aufbruchs«. Ich spreche drüber mit Olaf Bender, auch bekannt als Bayton. Hier hören Sie Sounds von ihm. Olaf Bender ist Musiker, Künstler und Chef des Elektroniklabels Rastamusik. Er ist in Chemnitz geboren, hat dort immer noch seinen Lebensmittelpunkt und er tritt auf der Pochen-Biennale unter dem Motto Tage des Aufbruchs. Tag, Herr Bender.
Ja, schönen guten Tag.
Nun ist das Biennale-Motto Tage des Aufbruchs. Was meinen Sie? Aufbruch wovon, wohin?
Naja, das ist der generelle Aufbruch, der eigentlich aussteht seit vielen Jahren. Also Sie müssen sich ja vorstellen, dass diese Biennale zwar jetzt in diesem Licht dieser Vorkommnisse gesehen wurde, aber die Planung hat natürlich viel eher stattgefunden. Mhm. Und der Aufbruch ist eigentlich, also damit könnte man ganz generell bezeichnen, dass man hier immer noch das Gefühl hat, dass irgendwas passieren müsste, ja.
Fühlen Sie sich denn auch in Sippenhaftung?
Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Fühlen Sie sich denn auch in Sippenhaftung?
Naja, in Sippenhaftung vielleicht nicht, aber ich habe mir mittlerweile meine Freiheiten erfüllt, aber ich würde mir das schon wünschen, dass das eben in meiner Heimatstadt einfach mehr präsent ist. Ja? Also müssen Sie sich vorstellen, dass was ich seit vielen Jahren mache, hat eigentlich kaum eine Beachtung beziehungsweise irgendein Echo hier in der eigenen Stadt.
Warum nicht?
Ja, das hat natürlich viel mit Politik im Hintergrund auch zu tun. Also man hat schon deutlich das Gefühl, also ich spreche jetzt nicht nur von elektronischer Musik, also man kann das auch im Theaterbereich so sagen, oder vor vielen Jahren gab es hier ein großes Festival. Viele dieser Aktivitäten sind eigentlich irgendwann ins Leere gelaufen, sei es, dass der Club irgendwann zugemacht wurde, weil es andere Pläne mit dem Objekt gab und so weiter. Gleichzeitig wurde immer sozusagen von offizieller Seite eigentlich eine Kulturförderung begangen, die irgendwie genauso ins Leere geführt hat. Also da wurden sich immer Kultur an Plätzen und zu Zeiten gewünscht, die sozusagen einfach nicht verankert waren in den Leuten, ja, in der Basis.
Nun läuft ja die Biennale seit dem 3. November und für eine Woche ist ein Kulturfestival parallel gelaufen, Aufstand der Geschichten, da ging es um die vielen Umbrüche in der Geschichte von Chemnitz. Was löst dieses Kulturfestival-Biennalen-Doppel denn gerade aus in der Stadt?
Naja, also zumindest denke ich, dass es ein ernsthafter Versuch ist, einfach mal eine Gegenbewegung zu starten. Ja, also ich meine, es wurden relativ große Allianzen eingegangen. Es wurde auch versucht, wirklich in die Öffentlichkeit hineinzuwirken und eigentlich so verschiedene Sachen zu bündeln. Also insofern ist das schon ein Versuch, einfach mal so eine Alternative zu zeigen.
Ja. Alternative wozu?
Naja, zu diesen Dumpfbacknen vor sich hin kritisieren und alles schlecht finden und alles verneinen. Ja.
Ist das eine Grundhaltung, die Sie sehen?
Ja, das ist eine Grundhaltung, die ist schon deutlich präsent hier. Ja. Aber wie gesagt, es wird ja auch nicht widersprochen. Ja.
Sie sind ja persönlich und mit Ihrem Label in Chemnitz verwurzelt, wenn auch viel in Berlin und natürlich im Rest der Welt auch unterwegs. Was schätzen Sie denn an Chemnitz als Kunst- und Kulturort? Sie hätten ja auch gehen können.
Ja, ich meine, ich schätze eigentlich an Chemnitz am meisten, dass es eben nicht dieser Kunst- und Kulturort ist. Das klingt zwar jetzt ein bisschen paradox,
das klingt interessant,
aber ich fühle mich sozusagen in einer völlig normalen Umgebung. Also ich muss das, was ich tue, einfach ganz anders verteidigen, als ich das vielleicht in Berlin tun müsste und speziell dort dort ist das alles kritiklos mittlerweile akzeptiert. Aber hier stoße ich doch immer wieder noch auf Widerstände. Und im gewissen Sinne finde ich das eigentlich ganz gut für so ein Langzeitprojekt, für so ein Label oder so. Ja.
Ich versuche zu verstehen. Kunst und Kultur sind nicht selbstverständlich. Man muss das verteidigen. Es ist eigentlich kein sonderlich geöffnetes Umfeld jetzt für Kunst und Kultur. Und das hilft Ihnen aber in Ihrem Schaffen.
Mir, ja. Also ich habe das speziell eigentlich immer gesucht, ja, weil ich ich würde natürlich begrüßen, wenn hier mehr Kultur ist, aber wie gesagt, das Kultur lohnt sich eigentlich nur dann, wenn darüber Diskussionen entstehen oder zumindest irgendwo also wirklich Dinge angesprochen werden. Wenn das dann so eine reine Bespaßung oder so ein reiner Event-Charakter wird, dann ist mir das lieber. Ich bin halt hier in so einer etwas verarmten Gegend, kulturell gesehen. Ja.
Ich hätte noch ein konkretes Ding anzusprechen, nämlich Ihren Biennale-Beitrag, die kinetische Klangskulptur namens 99. Wie lässt die sich in einer halben Minute erklären?
In einer halben Minute, okay. Also das ist eine Zusammenarbeit mit einem slowenischen Künstler. Und der slowenische Künstler, der kam zu mir mit dieser Idee eigentlich, also das Ganze funktioniert auf einem pneumatischen Prinzip. Das sind 99 Luftballons, die sozusagen über einen Kompressor mit Pressluft angesteuert werden. Und ich habe eigentlich versucht, diese Ventile beziehungsweise diese Ventile der Luftballons so als Bestandteil in Sound zu integrieren. Also das ist wie ein polyrhythmisches Geklackere. Ja. Das Ganze wird im Dunkeln gezeigt und ist eigentlich hat manchmal ein bisschen so was Klaustrophobisches oder so.
Und der Bezug zu Chemnitz und zu der Biennale? Ich meine, das ist immer so eine Frage mit, was sagt Ihr Werk jetzt aus? Aber vielleicht ja doch noch?
Ja, dem würde ich mich eigentlich entziehen wollen, solchen kurzen Statements, was das aussagt. Also ich meine, im Wesentlichen sollte es eigentlich so eine multidimensionale Erfahrung sein. Ja, also das, wie gesagt, das Ganze findet im Dunkeln statt. Also Luftakustik, das ist alles so eine Luftdruckschwankung. Die Ballons sind gleichzeitig auch Resonanzkörper. Also es gibt schon irgendwie so eine subtile vielleicht keine Botschaft, aber so ein subtiles Medium dahinter oder so eine subtile Konsequenz.
Ja. Und zu erleben ist das in Chemnitz. Chemnitz erlebt Tage des Aufbruchs in seiner ersten Biennale. Die läuft noch bis Sonntag und der Musiker und Künstler Olaf Bender, der ist auch dran beteiligt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, bitte, bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die National Book Awards, die höchsten Literaturauszeichnungen der USA, sind in New York verliehen worden. Für ihr Lebenswerk wurde die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden 70 Millionen Mal verkauft und in 35 Sprachen übersetzt. In ihrer Dankesrede sprach Allende über zunehmenden Nationalismus und Rassismus. In dunklen Zeiten seien alle Werte und Prinzipien der Zivilisation bedroht.
This is a dark time, my friends, a time of nationalism and racism. A time where the values and principles that sustain our civilization are under siege.
Insgesamt wurden die National Book Awards in 5 Kategorien verliehen. Für ihren Roman The Friend wurde Sigrid Núñez ausgezeichnet. Der Poetikpreis ging an Justin Philip Reed, der für Übersetzungen an Margaret Mizutani. Wegen anonymen Drohungen musste die Vorführung des Dokumentarfilms Wildes Herz über die Punkband Feine Sahne Fischfilet in Bad Schwartau abgesagt werden. Das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein sucht nun nach einem Ersatzkino. Der Film sollte im Rahmen einer Schulvorführung gezeigt werden. In dem preisgekrönten Dokumentarfilm erzählt Schauspieler Charlie Hübner die Geschichte der Band, die sich gegen rechts engagiert. Die US-Schauspielerin Catherine MacGregor ist tot. Das berichten US-Medien unter Berufung auf ihren Sprecher. Bekannt wurde Catherine MacGregor durch ihre Rolle in der 70er-Jahre Kinderkultserie Unsere kleine Farm nach Büchern von Laura Ingalls Wilder. Sie spielte die herrische Wichtigtuerin Harriet Olson, die mit ihrem Mann einen Kaufmannsladen betreibt.
Ach, Nels, bitte ganz oben aufs Regal.
Was macht denn das für einen Unterschied?
Es gibt einen Platz für alles und alles steht an seinem Platz.
Guten Morgen, Harriet. Nels?
Guten Morgen.
Ich bringe die Post.
Geben Sie sie, Nels. Dr. Baker hat gesagt, dass ich nichts Anstrengendes tun darf.
Catherine MacGregor wurde 93 Jahre alt. Zu wenig Frauen zitiert? In diesem Fall werden Autoren der Financial Times automatisch gewarnt. Das berichtete die englische Zeitung The Guardian. Dafür habe die Financial Times extra ein Textanalyse-Tool eingerichtet, das Pronomen und Vornamen analysiere. Bislang stammen nur 21% der Zitate von Frauen. Außerdem sollen mehr Fotos von Frauen erscheinen. Mit diesen Maßnahmen will die Financial Times ihren Anteil an Leserinnen erhöhen.
Wir sprechen im Kompressor jetzt über einen Künstler der Extreme, dessen Werk erstmals in Deutschland zu sehen ist, in der Hamburger Kunsthalle. Philipp Vandenberg ist dieser Künstler, beziehungsweise war. Er ist verstorben, er hat sich das Leben genommen. Und zu seiner Radikalität passt der Ausstellungsname Kamikaze. Brigitte Kölle ist die Kuratorin dieser Ausstellung Kamikaze. Tag, Frau Kölle.
Guten Tag.
Sprechen wir erstmal über das ihn kennzeichnende Kamikaze-Prinzip, über das er dieses hier sagt.
Ich denke an dem Tag, als ich Prinzip Kamikaze innerhalb der Malerei nicht mehr verfolge, ist es aus und vorbei. Deshalb habe ich immer nach dem Bild gesucht, das ich nicht kannte. Ich habe große Teile meiner Arbeit zerstört. Aber genauso wichtig ist es, das eigene Denken zu ändern. Man muss beweglich bleiben, absolut mobil. Ich habe immer gesagt, dass ich an die Beweglichkeit des Denkens glaube. Stell dir vor, dass das, was ich jetzt sage, morgen genau das Gegenteil sein kann. Nichts ist für immer. Das Gleichbleibende ist für mich die Hölle.
Das Gleichbleibende als Hölle? Ja, was genau steckt denn hinter seinem Kamikaze-Prinzip?
Ja, dahinter steckt eigentlich die Idee, alles neu zu erfinden und auch Neues nur schaffen zu können, indem man das Alte zerstört. Also das Kamikaze-Prinzip war so ein Stück weit ja eigentlich das künstlerische Credo von Philipp Vandenberg. Und er hatte sich da selbst auch nie leicht gemacht. Es ist natürlich auch ein großer Anspruch, immer alles neu erschaffen zu wollen. Aber man sieht es in seinen Werken sehr schön, indem er eben auch immer wieder stilistisch neu angesetzt hat. Also er hat da eine ungeheure Bandbreite gehabt. Er hat figurativ gearbeitet, er hat abstrakt gearbeitet, er hat mit Schrift als Element gearbeitet. Also da gibt es unheimlich viele stilistische Brüche. Und man sieht es auch, dieses Kamikaze-Prinzip finde ich sehr schön an seinen Bildern, weil seine Bilder nämlich teilweise was fast Skulpturales bekommen. Er hat teilweise über viele, viele Jahre hinweg immer wieder neue Schichten draufgelegt. Also dass die Bilder wirklich so was fast Verkrustetes bekommen, so was wie so geologische Sedimente. Und er damit natürlich immer wieder auch das Bildmotiv, was drunter lag, in einer Form zerstört hat, aber diesen Prozess der Zerstörung auch immer noch sichtbar gemacht hat.
Nun lässt Kamikaze sich ja übersetzen mit göttlicher Wind und da sind wir im Reich des Religiösen, wenn man so will. Ich durfte zum Beispiel ein Werk von ihm sehen, das sieht so aus, als würde Jesus aus einem Brunnen aufsteigen und um diesen Brunnen herum stehen Wölfe, um ihn wie auch immer zu begrüßen. Wie exemplarisch ist denn dieses Werk für seine Kunst?
Ja, das ist teilweise exemplarisch für diese eher, sagen wir mal, narrativen Bilder, die er gemacht hat, auf der Basis von der Bildsprache auch der alten Meister. Man muss ja auch bedenken, dass Philipp Vandenberg groß geworden ist und gelebt hat im römisch-katholischen Flandern. Also von klein auf, auch schon als Kind, ist er mit den Kreuzigungs- und Passionsdarstellungen der alten Meister in Kirchen oder auch teilweise in den Privathaushalten in Kontakt gekommen. Da sind Figuren wie Christus oder wie ein Gekrönter, also ein König, Wölfe, Bären, Hunde sind ganz wiederholt auftauchende Motive.
Hören wir ihn doch auch mal in dieser Angelegenheit.
Ist es nicht bemerkenswert, dass die ganze westliche Kunst auf dem Motiv eines gekreuzigten Menschen basiert? Nicht nur die Künste, auch Kultur, Politik, Philosophie und soziale Hierarchie, alles basiert darauf. Wie ist das möglich? Wie ist es dazu gekommen?
Also das hat ihn schon sehr stark beschäftigt und Sie haben ja angedeutet, das liegt daran, wie sein Umfeld ihn geprägt hat. Wie stark war nun diese Prägung?
Man kann das eigentlich überhaupt nicht unterschätzen, diese Prägung. Das sagt er auch selbst von sich rückblickend. Er hat immer wieder auch erzählt, wie er so eine Art, ja, so ein Erweckungserlebnis gehabt hat im Museum für schöne Künste in Gent, also in seiner Heimatstadt Gent. Da hat er ein Bild entdeckt von Hieronymus Bosch. In der Zwischenzeit ist die Zuschreibung etwas umstritten, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall hat er da die Kreuztragung Christi gesehen und er hat da selber davon gesagt, das wäre ein solcher Schock für ihn gewesen, dass danach nichts mehr so war wie zuvor.
Neben Jesus hat er sich aber auch für Ulrike Meinhof interessiert. Eine Meinhof-Porträtserie von ihm zeigen Sie. Was steckt dahinter?
Ulrike Meinhof hat ihn fasziniert als Einzelgängerin, als Grenzgängerin und er hat versucht, sich ihr anzunähern, indem er eine ganze Serie von Porträtstudien von ihr gefertigt hat und in unserer Ausstellung zeigen wir 8 Bilder daraus.
Was ich bis jetzt mitnehme für Philipp Vandenberg ist Kunst nicht nur Leidenschaft, sondern auch Leid und es ist extrem. Einmal noch er.
Ich habe angefangen, Blut als Element in meinen Bildern zu verwenden, da ich zu einem bestimmten Zeitpunkt daran gescheitert bin, neue Wege mit der Ölfarbe einzuschlagen. Ich musste nach einem anderen Material suchen, das mir neue Möglichkeiten verschaffte. Ich habe ein paar Blutbilder gemacht, weil Blut ein sehr gutes Malmittel für meine Motive war.
Er sagt es mit so einer Selbstverständlichkeit, dass ich fast gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es vielleicht doch eher eine ungewöhnliche Idee ist, Blutwerke zu erzeugen.
Das stimmt, ja. Es ist auch ganz lustig, weil mir ein Sohn von ihm, der heute auch da ist in der Ausstellung, erzählt hat, wie er als kleiner Junge mal den Kühlschrank aufgemacht hat und da so lauter kleine Fläschchen standen mit dem Blut seines Vaters. Philipp Vandenberg hat teilweise mit Blut gemalt, teilweise so extrem, dass sein Arzt ihm dann irgendwann sagte, jetzt ist aber Schluss, das könne er nicht mehr weiter Blut abzapfen. Und dann hat er Tierblut verwendet. Und das hat natürlich wirklich eine ganz, ganz andere Intensität, als wenn man beispielsweise jetzt die Ölfarbe verwendet.
Und die Blutwerke zeigen Sie auch?
Die Blutwerke zeigen wir auch, genau.
Wirklich das volle Programm dann auch.
Das volle Programm, ja.
Ich meine, jetzt spricht man so sachlich über diesen Menschen. Der Eindruck von Normalität drängt sich ja fast schon auf, wenn man ihn da so hört. Aber wie gesagt, also das Ausmaß an Leid in seinem Werk, in seiner Biografie scheint ja doch ziemlich überragend gewesen zu sein. Also
ja, sicher.
Offensichtlich also ging es ihm nicht wirklich gut und er hat sich auch mit 53 das Leben genommen. Entschuldigung, er hat sich ja auch mit 57 das Leben genommen.
Ja, genau. Er war sicherlich eine sogenannte Troubled Soul, eine geplagte Seele. Er hat an Depressionen auch gelitten, an Zweifeln, an immer wieder natürlich auch dieses Neuansetzen wollen, sich neu zu erfinden. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und auch kräftezehrend. Und die Kunst war da für ihn zum einen auch irgendwie eine Trösterin, weil er auch das Leben selbst als sehr schwierig empfunden hat. Es ist auf jeden Fall ein extremes Werk. Es ist unheimlich berührend, es ist provozierend, es ist aber zum Teil auch wirklich wunderschön. Und was ich auch so sehr schätze an Vandenberg ist, dass er da eben auch so ein ganz ehrlicher Mensch gewesen ist und ehrlicher Künstler gewesen ist. Also er hat es sich nie leicht gemacht und er hat so seine Zweifel und sein Scheitern, seine Ängste auch gezeigt in seiner Kunst. Und dazu gehört ja auch sehr viel Mut. Und er hat beispielsweise auch im Gegensatz zu diesem sehr bekannten, berühmten Satz von Picasso, der ja mal behauptete, je ne cherche pas, je trouve, hat Vandenberg eben genau das Gegenteil gesagt, nämlich I do not find, I search. Und so war er eben sein Leben lang auf der Suche.
Denken Sie auch über so eine Frage nach wie, vielleicht könnte dieses Werk auch eine Glorifizierung von Leid sein?
Das wäre schlimm, wenn das so wäre. Ich denke eher, es ist eine Form, sich dem Leid auch zu stellen. Und Sie hatten vorhin eingespielt, dieses wunderbare Zitat auch von Vandenberg, wo er zu sich die Frage stellte, wie kommt es eigentlich, dass unsere ganze westliche Kultur auf einem gekreuzigten Menschen basiert? Und ich finde das unglaublich, sich diese Frage zu stellen. Er hat da natürlich vollkommen recht, aber wer von uns hat sich diese Frage jemals gestellt und auch dieser Monstrosität, die hinter dieser Frage steckt? Also das Leid, das zwischenmenschliche Gewalt zum Teil die Basis unserer Kultur ist, das zeigt Vandenberg ganz klar und da gibt es auch nichts zu beschönigen und ich merke auch in der Reaktion der Besucher, wie sehr sie auch davon berührt sind.
Frau Kölle, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Brigitte Kölle war das. Sie kuratiert die Philipp Vandenberg-Ausstellung, die heißt Kamikaze. In der Hamburger Kunsthalle ist die zu sehen und die Kritik dazu gibt's heute ab 23.05 Uhr in Fazit. Markus Richter ist da, der Mann für unsere Games-Rubrik im Kompressor, vorgespult. Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Heute mit The Quiet Man. Worum geht es?
Um ein Spiel, das vor allen Dingen im Konzept schon für große Aufregung gesorgt hat, weil es sehr spannend klingt. Zuerst einmal ist es ein kleines Spiel von einem kleinen Team, das aber von einer riesigen Firma produziert wird, von Square Enix. Die ist gerade vor allem bekannt durch Tomb Raider. Und es klingt künstlerisch interessant, weil es ist eine Mischung aus Realfilmsequenzen und Computerspielgrafikszenen. Und es hat einen gehörlosen Protagonisten. Und das soll auch im Spiel dargestellt werden. Man hört zum Beispiel nichts, wenn Charaktere miteinander sprechen, nur so eine Soundkulisse. Und es gibt auch keine Untertitel und der Macher Kensei Fujinaga will damit so ein Gefühl dafür vermitteln, dass den Gehörlosen in der Welt etwas abgeht, was wir nicht haben. Es soll also nicht so eine 1:1 Umsetzung sein, sondern eben dem Spieler einen gewohnten Informationskanal nehmen und ihn so mitfühlen lassen, ist das Konzept.
Ja, und geht das denn auch auf oder ist der Gehörlose wieder jemand, dem etwas fehlt, der unvollständig ist?
Das ist eine ganz komische Mischung, weil die Figur im Spiel bewegt sich total sicher durch die Welt. Man hat nie das Gefühl, dass der Figur da irgendwas fehlt. Es gibt eine Geschichte um eine entführte Frau, die der erschossenen Mutter des Protagonisten ähnelt. Das ist nicht so schwierig zu verstehen, aber trotzdem ist man als Spieler eben komplett von dieser Handlung abgeschnitten. Die Soundkulisse ist dann auch sehr eintönig, was so ein bisschen inkonsequent auch ist, weil man nie genau nachvollziehen kann, was der Sound jetzt darstellen soll. Und so wirkt es halt auf mich nicht wie ein Versuch, sich dem zu nähern, wie ein Gehörloser vielleicht die Welt wahrnehmen könnte, sondern das bleibt wirklich ganz platt, ein Tonfilm ohne Tonspur.
Ich interpretiere das als eine eher missglückte Handlung. Mhm. Wie findet neben dieser das eigentliche Spiel statt? Was tut man als Quiet Man?
Man schlägt sich, es ist ein Beat'em Up, also man super. Ist so, die Figur ist ein Schläger im Drogenmilieu, man prügelt sich durch Gangmitglieder auf der Suche nach dieser entführten Frau und am Anfang ist das ganz kurz interessant. Weil da wird diese Soundkulisse tatsächlich, hat eine Verbindung zu dem, was im Spiel passiert. Diese Sounds stellen für mich so eine Art wuchtiges Körpererlebnis dar, die diese Treffer nachbilden. Und dann entsteht so ganz kurz das Bild eines Menschen, könnte man sich überlegen, der hört halt sehr wenig, die Welt redet mit ihm aber trotzdem, also hält ihm immer wieder vor, du kannst zu wenig. Und dann schafft er durch diese Connection beim Aufprall des Schlages eben ein Welterlebnis. Aber das erschöpft sich leider auch ganz schnell, weil auch hier wieder gibt es diese Diskrepanz zwischen dem, was im Spiel dargestellt wird, nämlich dass ein unfassbar fitter Martial Artist, also Jackie Chan, Jet Li, so gut ist der, aber die Spielsteuerung ist unfassbar eintönig, frustrierend und ungenau und als Spieler ist man also wieder außen vor.
Fasse zusammen. Inhaltlich versandet das Konzept, spielerisch ist es frustrierend. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was halt gibt oder wie ist das?
Naja, wenn man es einmal durchgespielt hat, darf man es auch mal durchspielen und zwar so.
Early riser. Extra credit on your report card, Dane.
Prefer extra cash.
Einmal hat das Spiel Ton.
Mhm.
Und dann hat man so ganz
stimmt,
kurz den
ist mir
Reflex,
jetzt auch aufgefallen.
Okay, ich habe jetzt durchlitten, jetzt möchte ich wissen, worum es wirklich geht und es klingt auch spannend, aber dann ist das als Konzept natürlich total schwach. Man will die Geschichte und Perspektive von Gehörlosen zeigen, aber der einzige Weg ist es, das Spiel zu gewinnen, um dann eine Sprachspur zu haben? Nein. Das ist für mich das komplette Versagen des Konzepts und daher muss ich sagen, Finger von dem Spiel.
Ja, falls Sie gegen diesen ausdrücklichen Rat von Markus Richter trotzdem The Quiet Man spielen wollen, für PlayStation 4 gibt's das und PC kostet so um die 15 Euro. Vielen Dank.
Sehr gerne.